SWR 2.
Blickpunkt Religion.
Gestern haben die Wettkämpfe begonnen. 10.000 Athletinnen und Athleten kämpfen an den Olympischen Sommerspielen in London um Medaillen. Für sie wurde im olympischen Dorf auch ein interreligiöses Seelsorgezentrum mit eigenen Gottesdiensträumen für die großen Weltreligionen eingerichtet. Rund 200 Seelsorger aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften kümmern sich dort um die Sportler und Funktionäre. Einer von ihnen ist der deutsche evangelische Gemeindepfarrer Thomas Weber. Er war bereits an mehreren Olympischen Spielen als Seelsorger im Einsatz. Mit ihm hat Lorenz Marti gesprochen.
Thomas Weber, was macht ein Olympiapfarrer?
Die Aufgaben des Olympiapfarrers sind verschieden. Zunächst mal gehen wir auf die Mannschaft zu. Die deutsche Mannschaft besteht aus 389 Sportlerinnen und Sportlern, ebenso viele Menschen im Hintergrund, Betreuer, Ärzte, medizinisches Personal. Wir bieten Andachten und Gottesdienste an im religiösen Zentrum des Athletendorfes in deutscher Sprache. Also wir stehen zur Verfügung als Ansprechpartner, gerade wenn wir im religiösen Zentrum sind und es doch Sportlerinnen und Sportlerbetreuer gibt, die dorthin kommen, entwickeln sich oft ganz viele gute Gespräche über Gott und die Welt.
Sie haben von der deutschen Mannschaft gesprochen, die Sie betreuen. Betreuen Sie auch Schweizer Spitzensportler, die ja keinen eigenen Seelsorger vor Ort haben?
Also ich hoffe mal, dass auch Schweizer Sportlerinnen und Sportler den Weg ins religiöse Zentrum des Athletendorfes finden. Und wenn natürlich dann Deutsch gesprochen wird, dann kommt man sehr schnell auch ins Gespräch über alle Ländergrenzen hinweg. Und das hat sich in den letzten Jahren auch gezeigt, dass man dann schnell zusammen ist und erzählt, wo kommst du her und was beschäftigt dich. Und da habe ich immer den Eindruck, da gibt es auch keine Nationalitätsgrenzen, sondern ich bin gespannt, was sich dieses Jahr zeigt.
Worüber sprechen Sie denn mit den Athleten? Was sind so die wichtigsten Themen?
Ich habe den Eindruck, dass so Themen wie Freundschaft, Partnerschaft, welche Bedeutung hat der Sport, was ist, wenn meine Karriere zu Ende geht durch eine Verletzung, dass diese Themen bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern auch immer im Kopf mit dabei sind. Und mit wem soll man über solche Themen sprechen, ohne dass man Angst haben muss, es am nächsten Tag nachzulesen, was man gesagt hat. Und da ist schon interessant zu hören, wenn man erfolgreich ist, dann klopfen alle auf die Schultern und sagen, ich bin dein Freund und du bist ein Held. Und wenn Niederlagen anstehen, dann merkt man erstmal, wer ein guter Freund ist. Und gerade die Persönlichkeit reift durch die Niederlagen, wenn man die wieder unter die Füße bekommt.
Das heißt, die Athleten brauchen vor allem bei Niederlagen geistliche Unterstützung.
Ja, also ich sehe das auch so, die jungen Sportlerinnen und Sportler im Alter von 18 bis 25 sind ja auch nicht unbedingt die, die zu Hause in meiner Heimatgemeinde in Gevelsberg in Deutschland sonntags morgens die Kirchen füllen, sondern sie genießen das Leben, sie sind jung, sie sind dynamisch, sie haben trainiert, sie haben ein Ziel vor Augen und trotzdem stellt sich immer wieder die Frage, welchen Stellenwert hat der Sport auch, denn das Leben im Sport kann ganz schnell zu Ende sein, dann steht man mit offenen Händen da und weiß nicht, was man machen soll. Und deswegen sind die Themen doch sehr verschieden.
Sie haben vorhin das Seelsorgezentrum im Olympischen Dorf erwähnt. Da sind ja rund 200 Geistliche aus allen großen Religionen vor Ort vertreten. Gibt es da auch eine Zusammenarbeit zwischen den Religionen und Konfessionen?
Auf jeden Fall. Also solch ein religiöses Zentrum im Athletendorf spiegelt auch das wider, dass Olympia ein großes Fest ist. Viele Menschen begegnen sich über alle Nationalitäten, Grenzen, Kulturen, Religionen hinaus. Und da ist auch im religiösen Zentrum so, dass man Besuche macht bei den anderen Religionen. Die Räume sind ja auch unterschiedlich hergerichtet, während unser christlicher Raum eher bescheiden und schlicht ist. Dann sieht es bei den Muslimen, bei den Hindus, Buddhisten ganz anders auch, auch bei den jüdischen Gläubigen. Und da kommt man ganz schnell ins Gespräch. Und natürlich innerhalb der christlichen Religion, da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit mittlerweile. Man kennt sich von den Großereignissen der letzten Jahre und da freue ich mich auch, bekannte Gesichter wiederzusehen und schnell ins Gespräch zu kommen.
Thomas Weber, deutscher evangelischer Pfarrer am interreligiösen Seelsorgezentrum im Olympischen Dorf, befragt von Lorenz Marti. Musik. Während momentan viele in den Ferien sind, hat eine Berufsgruppe alle Hände voll zu tun, die Landwirte. Sie sind damit beschäftigt, Heu und Getreide ins Trockene zu bringen. Aber nicht nur in den Sommermonaten, das ganze Jahr über sind Bauern vielen Belastungen ausgesetzt, in Haus und Hof. Da kann es manch einem schon mal über den Kopf wachsen. Deshalb haben 1994 reformierte und katholische Kirchenleute zusammen mit dem Bäuerinnen- und Landfrauenverband sowie der Beratungsstelle Agridea ein Sorgentelefon eingerichtet, speziell für Landwirte. Der Präsident des bäuerlichen Sorgentelefons ist Lukas Schwinn, reformierter Pfarrer in Siegnau im Emmental. Heidi Kronenberg hat mit ihm telefoniert.
Lukas Schwinn, mit welchen Problemen wenden sich Landwirte an das Sorgentelefon?
Es sind eine ganze Reihe verschiedener Probleme natürlich. Im Vordergrund stehen Beziehungsprobleme. Spezifisch sind es Generationenkonflikte, die ein bisschen spezifisch sind, auch in der bäuerlichen Bevölkerung, da man auf dem Hof enger zusammenleben muss. Man lebt zwei oder drei Generationen zusammen und muss zusammenarbeiten und ist nahe aufeinander. Und da gibt es Probleme, wie man da miteinander zurechtkommt. Dann sind es ganz gewöhnliche Probleme, die andere Leute auch haben, zum Beispiel Ehekonflikte, Partnerschaftskonflikte. Die sind natürlich auch auf einem bäuerlichen Betrieb dann besonders virulent, weil wenn es in der Beziehung kriselt, dann immer auch die Frage sich stellt, wie geht es mit dem Betrieb weiter, falls es irgendwo auseinandergehen sollte. Das wird dann sofort auch eine ökonomische Frage. Und dann haben wir auch Probleme von Menschen, die überlastet sind mit der Arbeit, weil der Druck auf die bäuerliche Bevölkerung ist ja recht groß. Vor allem auch der Veränderungsdruck und der Anpassungsdruck. Da haben wir Leute, die aus diesen Gründen anrufen und auch aus betrieblichen Gründen, zum Beispiel weil die Nachfolgeproblematik nicht gelöst ist.
Nun gibt es ja die dargebotene Hand. Ja. Reicht die nicht für die Bauern? Braucht es ein spezielles Sorgentelefon für Landwirte?
Ja, wir sind der Meinung, ja, das braucht es. Und zwar ist der Unterschied jetzt in Bezug auf die Nummer 143, dass bei uns am Telefon Leute sind, die selber in der Landwirtschaft tätig sind, die viele der Probleme, mit denen die Anrufenden zu uns kommen, auch kennen. Und zwar aus eigener Erfahrung, die auch selber schon die verschiedensten Schwierigkeiten durchgemacht haben, zum Beispiel selber vielleicht schon mal eine Trennung erlebt haben oder einen Verlust der Pacht oder so irgendetwas und die genau wissen, was das bedeutet. Und ich bin sehr der Überzeugung, dass das ganz wichtig ist, dass die Anrufenden spüren am Telefon, da ist jemand, der weiß, wovon ich rede. Wenn man sich nicht in die landwirtschaftliche Problematik eindenkt oder hineinarbeitet, dann versteht man viele Dinge nicht, wovon gesprochen wird. Und das, finde ich, ist eben schon wichtig, dass da Leute sind, die ein spezifisches Know-how haben.
Wie hilft das Sorgentelefon, das bäuerliche Sorgentelefon?
Wer uns anruft, der muss wissen, wir können nur am Telefon beraten. Wir kommen nicht nach Hause. Und wer uns anruft, kann auch sicher gehen, dass das, was er erzählt, dass das nirgend weitergeleitet wird, dass er anonym bleiben kann. Und wer uns anruft, der kann wissen, da ist jemand am Telefon, der hört ganz neu zu. Das ist nicht irgendeiner vom Dorf, der mich kennt, oder vielleicht der Pfarrer vom Dorf, zu dem ich nicht gerade direkt hingehen möchte, oder der Nachbar erfährt dann davon, oder es ist jemand, der einen Vorurteil hat sowieso schon, sondern es ist jemand, der keine Vorbehalte hat, der nicht irgendwie befangen ist durch das, was er schon gehört hat über einen, sodass man ganz frei und offen sprechen kann. Mal zuhören, was möchte uns jemand sagen, was ist sein Problem, die Gelegenheit geben, Frust, Ärger, Angst, Schrecken abzuladen, zur Ruhe zu kommen und dann in einem Gespräch mit Fragen einen Weg zu finden, das, was jetzt so stark beschäftigt, ein bisschen zu klären, dann vielleicht allmählich gewisse Lösungspisten zu diskutieren, was könnte man tun und so vielleicht den einen oder anderen Rat zu geben.
Und wenn dann die Beraterin am Telefon nicht mehr weiter weiß, dann gibt sie auch Hilfestellung oder sagt dann, wo sich dieser Mensch weiter informieren kann. Also gibt es auch eine Art Triage zu Psychiatern, zur Seelsorge, zur Finanzberatung?
Ja, vor allem im betrieblichen, finanziellen Bereich. Wenn jetzt irgendwie ein Thema kommt mit Fragen, wie man mit dem Betrieb weiterfahren soll, dann ist es einfach manchmal notwendig, dass da jemand die Zahlen ganz genau anschaut und die ökonomische Situation des Betriebes genauer analysiert. Und dann verweisen wir zum Beispiel an die Inforamas oder es gibt auch im Kanton Bern jetzt zum Beispiel eine Anlaufstelle Überlastung, wo man hingehen kann und wo dann jemand direkt auf den Hof kommt oder dann in Beziehungsproblemen. Wir haben auch kirchliche Eheberatungsstellen, wo wir hinverweisen können oder Sexualberatungsstellen, also was dann eben gerade notwendig ist.
Lukas Schwind, sind die Beraterinnen kirchlich verankert oder gibt es auch welche, die nicht zur Kirche gehören?
Die meisten sind kirchlich verankert und es ist uns auch wichtig, diesen Bezug zu klären. Also wenn wir jetzt jemanden anfragen, ob er bereit wäre, am Telefon zu antworten, dann sagen wir natürlich klar, es ist eine von der Kirche auch mitgetragene Institution. Und dann sprechen wir über das Verhältnis, das diese Person zur Kirche hat. Und die meisten haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zur Kirche.
Aber Sie missionieren nicht am Telefon?
Also das ist eine klare Weisung. Nein, missioniert wird nicht am Telefon.
Lukas Schwinn, Präsident des bäuerlichen Sorgentelefons, im Beitrag von Heidi Kronenberg. Das Geld ist für den Menschen da, nicht der Mensch ein Sklave des Geldes. Unter diesem Slogan veröffentlichten die Schweizer Bischöfe ihre diesjährige Botschaft zum 1. August. Verfasst hat den Hirtenbrief der St. Galler Bischof Markus Büchel. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Heidi Kronenberg.
Christlicher Umgang mit Geld bedeutet, sich für eine gerechte Verteilung der Güter einzusetzen. Der Sparhebel dürfe nicht bei den Bedürftigen angesetzt werden, so Bischof Markus Büchel in seinem Hirtenbrief zum Schweizer Nationalfeiertag. Bei Investitionen müsse auf faire Produktionsbedingungen, den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen und auf die Einhaltung der Menschenrechte geachtet werden. Gefordert seien politischer Einsatz, karitatives Engagement und Entwicklungszusammenarbeit. Geld sei nicht dazu da, sich selber zu vermehren, so der St. Galler Bischof Markus Büchel.
Wir machen manchmal jetzt die Erfahrung, dass der Geldmarkt nichts mehr mit der Wirtschaft zu tun hat, dass es eine eigene Dynamik entwickelt, dass Geld um des Geldes willen einen Markt entwickelt und nur noch auf Profit aus ist und auf Maximierung des Geldes. Ich denke, Geld muss immer gekoppelt sein an eine reale Wirtschaft, an das Tun des Menschen. Es muss wichtig sein, dass Geld eigentlich generiert wird durch Arbeit des Menschen und dass wir dadurch diese fast nicht real, also nicht reale, illusionäre Maximierung des Geldes unterbinden können.
17% der US-Amerikaner meinen, Präsident Barack Obama sei ein Muslim, dies trotz dessen wiederholtem öffentlichen Bekenntnis zum Christentum. Der Prozentsatz derer, die den Präsidenten für einen Muslim halten, ist seit Obamas Wahlsieg im November 2008 gar von 12 auf 17% gestiegen, berichtet das Umfrageinstitut Pew Research Center. Den republikanischen Herausforderer Mitt Romney, Mitglied der mormonischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, halten nur 60% der Befragten für einen Mormonen. Mehr als 2/3 der US-Amerikaner wünschen sich, dass ihr Präsident einen starken religiösen Glauben hat. Die Katholiken in Dubai am Persischen Golf nutzen den Ramadan zu einer besonderen Solidaritätsaktion. Während des islamischen Fastenmonats packen sie Lebensmitteltaschen, um sie am Ende des Ramadan als Spende an bedürftige muslimische Arbeiter zu verteilen. Jede Tragtasche enthält Reis, Speiseöl, Saft und Süßwaren, aber auch Zahnpasta, Seife und eine Telefonkarte. Die Initiative solle Verbundenheit mit den muslimischen Brüdern im Geist des Gebetes und der Nächstenliebe bekunden, sagt der Pfarrer der St. Mary's Gemeinde. Zudem sei sie ein Zeichen des Dankes dafür, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate den Christen Land für Kirchenbauten zur Verfügung stelle und ihnen freie Religionsausübung gestatte. Die evangelische Pilgermission St. Krishona in Bettingen bei Basel vollzieht die Energiewende. Sie hat auf dem Dach ihres Konferenzzentrums eine große Solarstromanlage eingeweiht. Eine zweite Anlage entsteht auf den Dächern ihrer landwirtschaftlichen Gebäude. Mit den Solarstromanlagen will die Pilgermission jährlich ungefähr 200.000 Kilowattstunden produzieren. Dies entspreche dem jährlichen Stromverbrauch von 40 Einfamilienhäusern. Ab dem 10. bis zum 24. August wird die Zeitangabe an der offenen Kirche Elisabethen in Basel statt mit einem Glockengeläut mit einem Lachen verkündet. Jeweils zur vollen Stunde wird die Lachmelodie immer intensiver. Das Innehalten durch Lachen soll einen Moment der Entspannung bieten. Die Klanginstallation stammt von den Künstlerinnen Caroline Krüger und Brigitte Kottwitz aus Frankfurt am Main.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.